Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich bin mittlerweile im Top-Viertel angekommen der NHL, die besten 8 Teams der Liga, und heute blicke ich auf das Team, das auf Platz 8 steht, was die Wettquote betrifft, auf den Stanley Cup. Und das Team heute, das sind die Toronto Maple Leafs. Bevor ich aber auf die Maple Leafs eingehe und dort meine Prognose für die Saison 2024-2025 mache, gibt's ein Dankeschön an Stefan, denn der hat eingezahlt in den Topf über paypal.me. Wenn ihr das Ganze auch machen wollt, schaut in die Shownotes. Da gibt's die Möglichkeit, entweder Einmalzahlung über PayPal zu machen oder ein Abo über steady.hq. Die Maple Leafs sind das Thema heute und die waren schon mal Thema in Episode 414 zu den NHL Playoffs, die ich mit Leaf nicht so kreativerweise bezeichnet habe. Nun muss ich sagen, da gab es einiges an Feedback und auch einiges an Kritik von euch. Da bin ich dankbar drüber, auch wenn sich das vielleicht dann auf den ersten Blick so ein bisschen komisch anhört. Aber ich sage ja immer, ich hätte gerne Kritik, und in dem Fall war es auch so. Und in dem Fall war auch sicherlich berechtigte Kritik mit dabei. Ich gehe einfach nochmal auf ein paar Punkte mit ein. Zum einen gab es die Kritik, dass mein Podcast 1:1 einem Beitrag von Steve Dangle von Leafs Fan Reaction entsprechend würde. Wer Steve auch kennt, den hat man auch hier schon gehört. Das ist jemand, der mit sehr, sehr viel Emotion die Maple Leafs begleitet. Es ist tatsächlich so, dass ich mir Videos von Steve anschaue. Allerdings war es in dem Fall so, dass ich mir sein Video zu der Situation und zum Ausscheiden der Maple Leafs noch nicht angeschaut hatte. Und ich persönlich würde eher interpretieren, dass die Parallelen, die man dann auch vielleicht in gewissen Emotionen da drin hatte, darauf beruhen, dass ja die Ausgangslage sehr ähnlich war, oder die Ausgangslage war identisch, nicht sehr ähnlich, sondern identisch. Wir haben beide über die Maple Leafs damals geredet, über das Playoff aus. Generell kann ich euch sagen, natürlich höre ich mir andere Podcasts an und schaue mir auch andere Sendungen an. Ich versuche allerdings oft das Ganze zu vermeiden, bevor ich selber darüber geredet habe. Also in manchen Fällen bleibt es nicht aus, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Interview anhören möchte. Und das gab es halt in einem Podcast, dann höre ich mir natürlich das Interview an. Aber in anderen Fällen ist es so, dass ich dann einfach abwarte und meine eigene Einschätzung erstmal aufnehme, mir dann natürlich auch anhöre entsprechend, was vielleicht andere dazu sagen. Speziell bei den deutschen Podcasts, da versuche ich nicht vorher reinzuhören, einfach aus dem Grunde, weil ich mir keine Formulierungen von anderen übernehmen, also weil ich keine Formulierung von anderen übernehmen möchte, sondern einfach frisch dann auch selber was dazu sagen möchte. Wie gesagt, in dem Fall habe ich bei Steve gar nicht reingeschaut gehabt. Ich höre sowieso, wenn ihr jetzt da noch den Themenkomplex habt, eher gerne seinen Podcast, den Podcast aus dem Steve Dangle Network, weil da er nicht alleine unterwegs ist und weil es da von ihm auch, finde ich, ein bisschen gesitteter zugeht und eben auch andere Stimmen mit dabei sind bei den Aufnahmen. Von daher finde ich das dann angenehmer, als nur ihm zuzuhören. Das finde ich an der einen oder anderen Stelle relativ eintönig und dann auch sehr ähnlich manchmal, was bestimmte Themen und was bestimmte Themenbereiche betrifft. Aber es war sicherlich so, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch übertrieben habe und vielleicht da Dinge etwas dramatischer und kritischer dargestellt habe, als das war. Da hat Markus zum Beispiel auch berechtigterweise kritisiert. Ich habe die Leafs als, glaube ich, unfähigste Front Office der NHL bezeichnet in der Art und Weise. Das ist natürlich nicht so, wobei ich da, glaube ich, auch gesagt habe, dass ich das natürlich an gewissen Maßstäben messe. Und die Maßstäbe in Toronto, beziehungsweise die Ansprüche, sind erstmal sehr hoch und auch die Voraussetzungen sind auf der einen Seite sehr, sehr gut, weil viel Geld da ist, nicht mehr im Salary Cap, das ist ganz klar, aber alles andere herum, das ist Top Class, da kann viel, viel Geld ausgegeben werden. Natürlich muss man aber auch sagen, dass der Druck eben entsprechend hoch ist und dass dort entsprechend dann die Rahmenbedingungen nicht ganz so einfach sind. Also schauen wir doch mal zurück in die letzte Saison und auf das Ergebnis letzten Endes, und dann werde ich ja da sicherlich auch nochmal zu dem einen oder anderen Punkt Stellung nehmen. Die Maple Leafs hatten eine Bilanz von 46 Siegen, 26 Niederlagen, 10 Mal wurde nach Verlängerung oder Penaltyschießen verloren. Das waren 102 Punkte insgesamt dann. Und das war Platz 3 in der Atlantic. Und sie hatten sich damit qualifiziert für die Playoffs gegen die Boston Bruins und haben dort dramatisch in 7 Partien unterlegen. Sie haben geführt in Spiel Nummer 7, haben dann den Ausgleich kassiert und in der Verlängerung dann eben von David Pastrnak den Knockout bekommen. Dann war es so, was die Statistiken betrifft, gab es sicherlich einen Bereich, wo sie sehr, sehr gut waren. Sie hatten mit Austin Matthews den besten Torjäger der NHL und einen der besten Torjäger in den letzten Jahrzehnten überhaupt in der NHL. 69 Treffer waren es am Ende, die er erzielt hat. Neuer Franchise-Rekord, seinen eigenen Franchise-Rekord damit übertroffen. Und wenn man dann auf die Gesamtzahl der Tore schaut, mit 298 lagen sie da auch auf Platz Nummer 2. Und mit 261 Gegentreffern, da waren sie auf Platz 21. Das war nicht ganz so gut, das ist eher ja, unteres Mittelmaß dann. Man sieht also schon, die Offensive war hervorragend, die Defensive eher durchschnittlich. Der Corsi-Wert war auch eher durchschnittlich, Platz Nummer 17, was das Ganze betrifft. Bei der Schussquote, da waren sie relativ gut, Platz Nummer 7. Ist ja jetzt auch, glaube ich, naheliegend, wenn man eine sehr, sehr gute Offensive hat, dass die Schussquote passt. Bei der Fangquote eben dann eher schlecht, Platz Nummer 23. Und das war dann eben nicht so gut. Das Überzahlspiel war mit knapp 24% auf Platz Nummer 7 und das Unterzahlspiel auf 22. Also alles Dinge, die irgendwo zusammenpassen. Sehr gute Offensive mit sehr guten individuellen Offensivspielern. Neben Austin Matthews mit seinen 107 Punkten hatten sie noch William Nylander, der 40 Tore gemacht hat und 98 Punkte. Sie hatten Mitch Marner, der jetzt nur 69 Spiele hatte, aber trotzdem 85 Zähler. John Tavares hat auch noch 29 Tore gemacht. Tyler Bertuzzi mit 21 Treffern. Da war viel, viel Positives mit dabei, vor allem eben was auch die Offensive betrifft. Morgan Rielly mit 72 Spielen und dann 58 Punkten. Auch er als Verteidiger da ganz gut unterwegs. Aber letzten Endes, ich habe es eben auch gesagt, das Ergebnis war am Ende fast identisch wie in den Vorjahren. Sie haben ja einmal eine Playoff-Serie gewonnen gehabt gegen die Tampa Bay Lightning, aber ansonsten gibt's eben immer in den letzten Jahren ein Erstrundenaus bei den Maple Leafs und auch das war in der letzten Spielzeit genau so. Natürlich gibt es Faktoren für dieses Erstrundenaus. Es gibt Faktoren, die sind hausgemacht. Es gibt Faktoren, für die sie nichts können. Hausgemacht ist das Problem des Salary Caps. Auch das habe ich hier schon des Öfteren erwähnt, dass die Maple Leafs zum einen selber schuld sind, weil sie ihren Spielern Verträge gegeben haben, die zu dem Zeitpunkt, wo sie abgeschlossen wurden, ein Stück zu hoch dotiert waren, meiner Meinung nach. Zum anderen haben sie Pech gehabt, denn wenn Corona, Covid nicht gekommen wäre, wäre der Salary Cap gestiegen und sie hätten diese Probleme mit dem Salary Cap gar nicht gehabt. Da hätte man wahrscheinlich nach 3-4 Jahren gesagt, Kyle Dubas ist der genialste GM überhaupt, weil er die Verträge früh abgeschlossen hat, weil er das Gehalt fixiert hat und jetzt haben sie Platz, dadurch, dass der Salary Cap gestiegen ist. Das war nicht der Fall, der steigt erst jetzt wieder ein gutes Stück an. Dementsprechend mussten sie da lange warten, um auch ein bisschen Spielraum zu haben und auch den haben sie in den letzten beiden Jahren so ein bisschen verbraucht, wobei ich nicht sagen will, dass die Verträge jetzt von Matthews und Nylander insgesamt zu hoch dotiert sind, aber trotzdem ist es eben so, dass sie da relativ wenig Platz haben, aktuell tatsächlich so minus 1,069 Millionen, also müssten sie da noch ein bisschen was an Transaktionen machen. Ich weiß nicht, ob Long-Term Injury Reserve da jetzt auch schon ein Thema dabei mit dabei ist. Matt Murray ist hier, glaube ich, nicht mehr mit drin. Also von daher ja, müssen sie ein, zwei kleinere Transaktionen machen, Spieler runterschicken und dann sollten sie auch unter dem Salary Cap liegen und damit eben entsprechend auch dann ihren Kader für die nächste Saison haben. Was waren noch Faktoren gegen Boston? Ganz klar, Austin Matthews war angeschlagen, verletzt, was auch immer. Nylander hat gespielt, überraschend, am Ende ein paar Spiele aber vorher dann auch gefehlt. Also auch das natürlich Faktoren, wo man sagen muss, das ist eher Pech. Haben andere Teams auch Verletzungen, keine Frage, aber das ist eben etwas, worauf die Maple Leafs keinen Einfluss haben, wo sie wieder Einfluss drauf hatten, ist die Torhüterposition. Da war Samsonov am Ende wieder mal da, war erst die Nummer 1, war dann gewaved unten in der AHL. Am Ende war er dann plötzlich derjenige, den sie brauchten, der in den Playoffs die Kohlen aus dem Feuer holen sollte. Das ist nicht gelungen.
Es war auch tatsächlich so, also wenn wir jetzt auch über Gründe reden, warum sie denn die Playoff-Serie gegen die Boston Bruins verloren haben, dann muss man eben da auch anführen, dass sie in den Spielen 1, 3 und 4 einfach schlechte Fangquoten auch hatten. Und das sind natürlich Spiele, die sie dann eben die Serie gekostet haben. Und wenn du eben einen Torhüter hast, der dir kein Spiel klauen kann, wobei man sagen muss, sie haben auch jeweils, also sowohl Boston als auch Toronto hat ein Spiel gewonnen, wo das andere Team von den Werten und auch vom spielerischen her dann besser war. Aber wenn dein Torhüter dir nicht nur einfach im Prinzip kein Spiel klauen kann, geschweige denn eine Serie und dann auch noch Spiele verliert, dann hast du da natürlich ein großes Problem bei der wichtigsten Position im Eishockey.
Und dann muss man da eben auch sagen, auch das ist dann irgendwo hausgemacht, weil sie in den letzten Jahren diese Position einfach nicht adäquat besetzt haben. Auch da gab es in den letzten Jahren natürlich immer mal wieder andere Faktoren, auch mit Verletzungen, aber die Geschichte mit Samsonov war dann ein Fehler, würde ich sagen, in der letzten Saison. So, was sind also die Konsequenzen gewesen? Ich habe in meinem Podcast große Konsequenzen eigentlich gefordert, habe gefordert, man muss jetzt diese großen vier versuchen aufzulösen und so weiter und so weiter. Das ist nicht passiert. Was sie gemacht haben, ist etwas, was ich verstehen kann und etwas, was im Grunde die einzige Handlungsmöglichkeit war. Und da an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Stefan, weil ich jetzt auch ein paar Mal Stefan dort eben zitieren werde, denn der hat Fragen und Kommentare auch geschickt zu den Maple Leafs und da werde ich mich jetzt auch ein bisschen dran abarbeiten. Also Sheldon Keefe wurde kurz nach dem Aus in den Playoffs entlassen, 5 Tage danach, und sie haben dann einen Auswahlprozess gestartet. Brad Treliving hat den Auswahlprozess gestartet und ist am Ende bei 9 Kandidaten auf Craig Berube gekommen. Der war bekanntlich vor einigen Jahren mal der Cheftrainer der St. Louis Blues beim Stanley Cup Sieg, war tatsächlich ja bis zur letzten Saison dann weiterhin aktiv, aber vor allem 2019 sehr, sehr erfolgreich gewesen. Vom letzten Platz der NHL bis in Spiel 7 im Stanley Cup Final und dann gegen die Boston Bruins damals auch gewonnen. Also er weiß, wie man einen Stanley Cup gewinnt. Auch das ist ja etwas, was in Toronto nicht unbedingt selbstverständlich ist. Neuer Coach. Vollkommen nachvollziehbar. Für mich, Sheldon Keefe ist jemand, der sehr, sehr nett ist und ist jemand, der auch, glaube ich, in New Jersey Erfolg haben wird. Und ich glaube, das hatte Stefan auch geschrieben. Ich will mir einmal kurz seine Nachricht aufmachen hier. Moin vom Bodensee ist das übrigens, ja, moin zurück an den Bodensee, aber er hat, glaube ich, hier auch geschrieben bei Sheldon Keefe. Genau, würde mich nicht wundern, wenn Keefe in New Jersey dieses Jahr richtig durchstartet. Da würde ich mich fast dazu hinreißen lassen zu sagen, ich kann dir garantieren, dass der richtig durchstartet. Das hat aber auch wieder mehrere Gründe. Will jetzt nicht komplett auf die Devils eingehen, die kommen noch. Aber er hat natürlich ideale Voraussetzungen. Viel weniger Druck, ein Team, was letztes Jahr schlechter gespielt hat als erwartet wurde, ein Team, was letztes Jahr ein paar Verletzungen gehabt, ein Team, was sich gut verstärkt hat im Sommer, sinnvoll verstärkt hat, was auch noch junge Spieler hat, die sich entwickeln können. Natürlich sind da richtig gute Voraussetzungen dafür, dass Sheldon Keefe da eine sehr, sehr gute Spielzeit hat. Wie wird das dann Substanz hat die nächsten Jahre, lassen wir mal dahingestellt. Das hat aber nichts mit Toronto zu tun. Also Sheldon Keefe ist für mich kein schlechter Trainer. Er war in Toronto an der einen oder anderen Stelle unglücklich. Er hat in Toronto an der einen oder anderen Stelle auch Fehler gemacht. Das muss man so deutlich sagen. Gar keine Frage. Manche Lineups waren falsch. Manche Kombinationen waren falsch. Manchmal hätte man sich in bestimmten Zeitpunkten von bestimmten Spielen andere Spieler gewünscht. Da hätte er auf seine Superstars vielleicht vertrauen sollen, da hätte er vielleicht manch andere nicht aufs Eis schicken sollen. Auf der anderen Seite kann er teilweise auch nur mit dem arbeiten oder immer nur mit dem arbeiten, was ihm das Management zur Verfügung stellt. Auch da wieder, ne, sind viele Faktoren, aber letzten Endes, er ist ein guter Coach und ich glaube, in New Jersey wird er Erfolg haben. Trotzdem war es richtig für die Maple Leafs da zu handeln, weil es erstmal der einfachste Weg war, etwas zu verändern. Woran liegt das? Naja, ganz einfach. Austin Matthews wirst du nicht tauschen. Warum auch? Nylander Vision wirst du nicht tauschen. Warum auch? Riley auch nicht. So, dann bleiben in dem Fall Tavares und Mana. Mana hat eine No-Trade-Clause und nur noch ein Jahr Vertrag. da wirst du nicht A, kein Team unbedingt finden, was er dann nehmen würde, B, kein Team finden, was dir viel Gegenwert gibt, also wird es schon sehr, sehr schwierig, ihn zu tauschen. Und bei John Tavares ist auch so, da ist auch der Vertrag hochdotiert, da ist auch nicht unbedingt das Interesse von anderen Teams da, dementsprechend muss man da auch sagen, dass es sehr schwierig war für die Maple Leafs da etwas zu verändern und dann an der Stelle einen Tausch durchzuführen oder was auch immer. Dementsprechend, ich kann es nachvollziehen, was sie gemacht haben, hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber gibt eben Gründe dafür, warum es dann die Trainerposition war, die sie erstmal neu besetzt haben. Was kommt mit Craig Berube? Ich denke, mit Craig Berube kommt jemand, der, ich würde jetzt mal erstmal sagen, ein No-Nonsense-Coach ist, der sehr offen kommuniziert, sagt er selber, der sehr offen seinen Spielern sagt, was er erwartet, der Accountability als Punkt hat, den er anführt. Das würde ich mal so übersetzen mit, dass Spieler Verantwortung übernehmen dürfen. Da ist ja offen, aber sie müssen diese Verantwortung auch wahrnehmen. Sie haben bestimmte Aufgaben, die müssen erfüllt werden. Er hat Erwartungen an die Spieler, die sie zum einen verstehen müssen, deswegen offene Kommunikation, die Spieler aber auch umsetzen müssen. Und das ist ein Punkt, wo er dann sagt, okay, wenn meine Spieler das machen, dann gibt es bei mir die Möglichkeiten, dass sie sich in dem Sinne entwickeln können, dass sie bestimmte Dinge gut machen können. Ich glaube, da ist Craig Berube jemand, der gut reinpasst, der vielleicht eine etwas andere Stimmung, eine etwas andere Stimme reinbringen wird in das Team. Das wird vielleicht auch öfter laut werden als bei Sheldon Keefe, das weiß ich nicht. Aber erstmal grundsätzlich vom Typ her ein bisschen anders, glaube ich. Und das gefällt mir. Also sie machen nicht wieder das Gleiche, sondern sie haben einen etwas anderen Trainer. Von daher finde ich die Entscheidung da
prinzipiell in Ordnung und für mich dann eben auch nachvollziehbar, was diese Auswahl von Craig Berube dann als Chefcoach dort betrifft. Aber das war natürlich noch nicht alles, was die Toronto Maple Leafs in der Offseason gemacht haben und wir schauen einfach mal durch die Abgänge und Zugänge durch. Ilya Samsonov, eben schon erwähnt, ganz nachvollziehbar, ist jetzt bei den Vegas Golden Knights. Tyler Bertuzzi, der ist in Chicago, obwohl er bei den Maple Leafs ganz gut reingepasst hat, auch sich ganz gut entwickelt hat. Matt Murray, der hat, glaube ich, einen Minimumvertrag unterschrieben, habe ich aber jetzt eben im Lineup dort nicht gesehen. Joel Edmondson ist bei den Los Angeles Kings. Jake Muzzin ist noch ohne Vertrag. TJ Brody ist jetzt in Chicago. Mark Giordano hat seine Karriere beendet. Noah Gregor ist in Ottawa. Ilya Lyubushkin ist bei den Dallas Stars. Martin Jones ist ohne Vertrag aktuell, meine ich. John Klingberg ist auch ohne Vertrag, da weiß ich auch nicht, ob der seine Karriere überhaupt fortsetzen kann und Kyle Clifford ebenfalls Unrestricted Free Agent. Dafür sind ein paar Akteure gekommen und es sind vor allem auch Verteidiger gekommen. Chris Tanev ist da von den Dallas Stars bzw. Anfang der Saison in Calgary, Stanley Cup Champion, Oliver Ekman-Larsson aus Florida, Anthony Stolarz. Ebenfalls frisch gekürter Stanley Cup Champion, auch von den Florida Panthers, dann nach Toronto gewechselt. Philip Myers kommt aus Tampa Bay, Janni Hakanpää aus Dallas und Max Pacioretty hat einen Professional Tryout bekommen. Da ist aktuell meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Kenntnis nach, noch kein weiterer Vertrag draus geworden, aber er hat zumindest jetzt die Chance, sich da nochmal reinzuspielen in die Toronto Maple Leafs. Und auch einen neuen Vertrag hat Nick Robertson bekommen, der ja auch im letzten Jahr schon das ein oder andere Spiel gemacht hat, der immer so ein bisschen sein Potenzial andeutet, hat einen Minimum- oder fast Minimum-Vertrag bekommen über ein Jahr, etwas unter $900,000. Also da für ihn auch nochmal die Chance, sich mit 23 nochmal zu beweisen und dann auch vielleicht einen etwas langfristigeren Vertrag sich zu erspielen und sich festzuspielen im NHL-Kader der Toronto Maple Leafs. Dann wurde das C getauscht. John Tavares ist nicht mehr Mannschaftskapitän und an der Stelle zitiere ich dann mal einfach Stefan, der geschrieben hat, und hey, gleich noch das C auf das AM34-Trikot, symbolischer Aktionismus, klar ist, also Auston Matthews ein Franchise-Player und das C ist würdig, aber bringt das Team endlich über Runde 1 hinaus? Tavares memt den Nice Guy und macht Platz für Auston. Gewinnt man damit in den Playoffs? Natürlich gewinnt man damit nicht in den Playoffs, aber es ist nun schon so, John Tavares wurde viel kritisiert und vielleicht ist es auch so gewesen, dass vieles dieser Kritik auf ihn eingeprasselt ist, zum einen natürlich aufgrund des Vertrages, da auch teilweise berechtigt, auf der anderen Seite aber auch, weil er Mannschaftskapitän ist. Es gibt einfach Spieler, die auf eine gewisse Art und Weise ein Team führen. Und das ist nicht immer so, wie sich das die Medienlandschaft und wie sich das die Fans auch vorstellen. Da ist zum Beispiel dann, wir haben vorhin über den Kollegen Steve Dangle geredet, der ja manchmal durchaus populistische Forderungen da hat. Und John Tavares ist jemand, der viel kritisiert wurde, auch von ihm. Und teilweise eben auch unfair. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dann sagt, naja, komm, wir nehmen ihn ein bisschen aus dem Rampenlicht raus. Wir nehmen ihn ein bisschen aus der Kritik und geben Austin Matthews das C. Das ist zum einen eben, glaube ich, eine Art Schutz für John Tavares, dass man das macht. Aber es ist auch etwas, wo man sagen will, man möchte vielleicht einmal auch da wieder eine neue Art von Führungskultur reinbekommen. Austin Matthews ist ein etwas anderer Spieler. Der ist vielleicht auch nicht immer auf dem Eis so, dass man sagen muss, er ist jetzt keiner, der da rumschreit. Er ist keiner, der sich mit einem Gegner prügelt. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er schon einen gewissen Swagger. Warum auch nicht? 69 Buden. Also ne, die letzten Jahre war er mit Abstand der beste Torjäger der NHL. Und warum soll der nicht da mit breiter Brust auftreten? Warum soll er nicht auch mal ein bisschen Show machen? Warum soll er damit nicht auch seine Mitspieler mitreisen? Ich finde die Idee gar nicht mal so blöd, dass man jetzt sagt, okay, man gibt ihm jetzt das C. Klar, natürlich bringt einen das nicht weiter. Das bringt keinen einzigen Playoff-Sieg. Das bringt auch keinen einzigen Punkt in der regulären Saison. Aber die Idee, das zu verändern, finde ich jetzt erstmal schon auf eine gewisse Art und Weise sympathisch. Es wird auf das Produkt auf dem Eis ankommen, gar keine Frage. Aber so kleine Stellschrauben, das, was sie gemacht haben, nochmal ohne, dass sie in der Lage waren, groß zu tauschen, was viele Gründe hat, was vielleicht auch den Grund hatte, dass Craig Berube gesagt hat, pass mal auf, wenn ihr mich als Coach haben wollt, ich möchte die vier coachen. Ich möchte die Herausforderung, ich möchte die Big Four haben. Ich möchte nicht, dass ihr Mana tauscht, dass ihr da irgendwie drei Dritt- und Zweitrundenspieler, zwei, drei Spieler holt oder dass ihr da Prospects holt oder Draftpicks. Ich möchte die vier coachen. Ich möchte mit den vier arbeiten. Ich beweise, dass diese vier weiterkommen können in den Playoffs. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie er vielleicht an seinen Job rangeht. Das heißt also für mich, man kann alles negativ sehen. Wie gesagt, vielleicht habe ich damals in meiner Folge das auch so gemacht. Ich versuche das Ganze jetzt, hoffe ich, auch ein bisschen differenzierter zu bewerten, auch die Sachen, die die Maple Leafs gemacht haben. Klar, auf dem Papier, ob das C jetzt bei Tavares ist oder nicht, wird nicht viel dran ändern. Aber es ist eine Idee, etwas zu verändern, was nichts kostet im Sinne von irgendwelchen Gegenwerten, irgendwelche Spieler. Man muss dort nichts für bezahlen, sondern es ist etwas, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil bringt, etwas Positives, ein paar Prozent rausholt und eben dann keine negativen Folgen hat. Also das, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm, wie man das vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle gehört hat. Ja, dann im Tor, Anthony Stolarz ist gekommen von den Florida Panthers. Das ist ein Veteran, 30 Jahre alt, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, hat eine gute Bilanz gehabt in Florida. 16 Siege, 7 Niederlagen, 2-mal Extrapunkt, 2 Shutouts. Er hat eine gute Fangquote gehabt von 92,5% und er hatte einen Gegentorschnitt von 2,03. Und wenn man alle Torhüter sich anschaut in der NHL, die 25 oder mehr Spiele gemacht haben, dann war er oder wäre er derjenige gewesen, der dort entsprechend die Liga anführt. Also das ist schon gar nicht so schlecht, was er da geliefert hat. Natürlich waren es auch immer vielleicht spezielle Spiele, die man sich da rausgepickt hat. Vielleicht waren es nicht die Top-Gegner. Der hat dann Bobrovsky bekommen. Aber trotzdem muss man diese Zahlen erstmal bringen als Torhüter. Man muss diese Leistung zeigen. Und da ist Stolarz vielleicht ganz gut. Ne? War noch nie ein Nummer-1-Torhüter. Das ist auch sicherlich richtig. Das ist, denke ich, erstmal geplant Joseph Woll. Aber mit Anthony Stolarz haben sie da jemanden in der Hinterhand, der ihnen da auch ein Stück weit dann eben vielleicht eine gewisse Sicherheit gibt, dass sie einen NHL-erfahrenen Torhüter haben. Also auch da muss ich sagen, fand ich jetzt von der Idee her erstmal nicht so schlecht und eine sinnvolle Verpflichtung bei dem, was vielleicht auch für die Dollar, die sie investieren wollten, möglich war auf dem Markt. Tja, dann kommt von Stefan im Blog, wo er sagt, naja, ich hatte noch nie so viele Fragezeichen in der Austin Matthews-Ära vor einer Saison wie in dieser. Wie schätzt du den Kader ein? Austin Matthews, Nylander, Mana, Tavares, Riley, alles auf dem Papier Elite, aber wenn es drauf ankommt, in den Playoffs halt seit Jahren ohne Erfolg. Da haben sich Teams wie Edmonton, die Panthers zuletzt, Vancouver, jetzt Nashville, viel schneller und viel besser entwickelt. Naja, jein. Also Nashville hat sich ja in dem Sinne nicht unbedingt entwickelt, sondern Nashville hat sich verstärkt. Also ob das dann zu einer Entwicklung führt, werden wir sehen. Die Panthers haben sich sicherlich entwickelt, sie haben aber auch eben Dinge verändert. Auch Edmonton ist auf eine gewisse Art und Weise anders geworden. Natürlich haben sich die Spieler weiterentwickelt. Ich würde aber auch einem Austin Matthews zugestehen, dass er sich weiterentwickelt hat. Ich würde auch einem Mana zugestehen, dass er sich auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt hat. Es hat dann an der einen oder anderen Stelle einfach in den Playoffs wieder gefehlt und das, was sie vielleicht an Weiterentwicklungen hatten, das haben sie nicht aufs Eis bringen können. Das war aber zum Beispiel bei den Edmonton Oilers auch so. Also ich meine, sie haben vor 2 Jahren im Western Conference Final verloren, sie haben das Jahr danach enttäuscht in Spiel Nummer 6 zu Hause gegen die, oder Spiel Nummer 5 und Spiel Nummer 6 dann zu Hause gegen die Vegas Golden Knights. Also auch da gab es ja nicht immer positive Dinge. Natürlich war das alles eine Runde weiter, mal im Conference Final, das war jetzt bei den Maple Leafs nicht der Fall, aber da jetzt kompletten Stillstand zu sehen, finde ich auch dann ein bisschen zu schwarz gemalt. Ich gehe einfach mal die Aufstellung durch und wir schauen mal so ein bisschen auch durch die Reihen durch, was da dann vielleicht auch ein Schlüssel sein könnte. Und ein Punkt, den hat Stefan auch erwähnt, der kommt jetzt gleich in der zweiten Reihe. Erste Reihe, Austin Matthews, Matthew Nice zum Beispiel. Auch da möchte ich dann doch einmal Stefan zitieren. Der sagt, worauf hoffe ich, dass Matthew Nice seine Entwicklung fortsetzt und noch wichtiger wird. Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Spieler, der hat eine Entwicklung angefangen. Es wäre jemand, der da sehr, sehr gut auch in dieser ersten Reihe eben mit reinpasst. Matthews als Center, Mitch Mana. Zweite Reihe, und jetzt kommt nämlich so ein bisschen auch wieder eine Wildcard für die Maple Leafs, die Stefan nicht einschätzen kann, die ich auch nicht richtig einschätzen kann. William Nylander als Center. Zweite Reihe, er als Center. Daneben Kalle Jankrock, Max Domi. Warum denn nicht? Das ist auch, finde ich, eine Skill-Toughness-Kombination. Auch mir gefällt die Reihe gut. Und vor allem dadurch, dass du Austin Matthews auf 1 hast als Center-Position, dann hast du auf der zweiten Center-Position Nylander und in der dritten dann Tavares, Bobby McMahon und Nicholas Robertson. Auch das, also warum denn nicht? Das ist keine schlechte dritte Reihe. Und da ist Tavares vielleicht besser aufgehoben. Wir dürfen dann nicht mehr über das Gehalt diskutieren. Das ist zu hoch, okay, aber trotzdem bringt es ja jetzt nichts, da immer zu sagen, naja, der müsste 2, 3, 4 Millionen weniger verdienen. Er verdient das Geld jetzt, aber so wie er jetzt positioniert wäre in der dritten Reihe, das wäre, glaube ich, eine gute Position, wo er ihnen dann auch helfen kann. Ne? Ein bisschen auch wieder Offensive, Tempo mit Robertson mit dazu, Toughness vielleicht auch noch ein Stück weit. Also das ist keine schlechte dritte Reihe. Und dann hinten David Kempf, Ryan Reeves, Pontus Holmberg. Ja, Reeves war ein Fehler, gar keine Frage. Ist für das Gehalt ein Fehler, ist auch jemand, der in der vierten Reihe schwierig zu verkaufen ist. Vielleicht ist es aber auch etwas, was Craig Berube gut in den Griff bekommt, wo er sagt, dass ich den da gut nutzen kann, dass er eben auch irgendwo einen eishockeytechnischen Sinn hat und da ein bisschen mehr reinbringen kann als eben dann in den letzten Jahren. Dann kommen wir zu den Verteidigerpaaren. Da sind Morgan Rielly und Chris Tanev wahrscheinlich das erste Verteidigerpaar. Auch das ist ein Punkt, wo man sagen kann, passt für mich vielleicht ein Stück weit besser als das, was in den letzten Jahren möglich war. Rielly eben eher offensiv orientiert, Chris Tanev als tougher Stay-at-Home-Defenseman, der viele Schüsse blockt. Vor- und Nachteil komme ich gleich noch zu. Und eben da auch gut aufgehoben ist. Dann Oliver Ekman-Larsson. Jake McCabe, zweite Verteidigerpaar, Ekman Larsson, jemand, der auch wieder Offensive reinbringt. Auch das erstmal positiv gesehen. Das hat ihnen gefehlt. Zum Beispiel in der Serie gegen die Florida Panthers vor 2 Jahren. Da war es ja dann auch so, wo man gesagt hat, wo sind jetzt die Aufbaupässe von hinten nach vorne? Wo ist die Möglichkeit, aus diesem Vorcheck vielleicht von den Florida Panthers auch mal rauszuspielen? Nicht nur blind rauszuklären oder Puckverluste zu haben, sondern einfach auch mal mit System nach vorne zu spielen, vielleicht dann 1, 2 Spieler zu überspielen und zack, hat man vorne ein bisschen mehr Platz. Das hat so ein bisschen gefehlt. Das könnte Ekman Larsson jetzt auch bringen und hinten Simon Benoit und Timothy Liljegren. Bei Liljegren, und auch das hat Stefan, meine ich, erwähnt, ich will mal einmal wieder zurück in die in die E-Mail springen. Ich fände den Satz jetzt nicht, aber ich meine, sinngemäß hat er geschrieben, dass auch da jetzt irgendwann Liljegren zeigen muss, dass er ein NHL-Spieler ist, dass er nicht nur immer jemand ist, den man vielleicht mal ein paar Spiele reinzieht, aber wenn es dann um die Wurst geht, auf Deutsch gesagt, dann spielt er eben nicht. Dann ist er eben jemand, der dann nicht die Leistung bringen kann, dem man nicht vertrauen kann. Das muss er jetzt zeigen. Auch das, keine Frage. Also es sind viele Spieler, genau, da auch Liljegren muss endlich zeigen, dass er ein Top-4-NHL-Defender sein kann. Ja, viele Spieler werden jetzt keine Ausrede mehr haben, weil diese Ausrede auch mit dem Coach und so weiter, die ist jetzt weg. Es ist so, dass viele Spieler jetzt bei den Toronto Maple Leafs an einer Stelle sind, wo es in die eine oder andere Richtung gehen wird. Das heißt, bei manchen, zum Beispiel jetzt mal das Beispiel Robertson, spielt er weiter NHL oder spielt er nicht weiter NHL? So, ne? Ist das etwas, wo er eben die nächsten Jahre dann auch sich festspielen kann, sich einen neuen Vertrag erspielen kann? Matthew Nice, was bekommt der für einen Vertrag, wenn seiner ausläuft nächstes Jahr im Sommer? Pontus Holmberg, was bekommt der für einen Vertrag, wenn der nächste Vertrag ausläuft? Was bekommt ein Tavares, was bekommt ein Mitch Marner für Verträge? Bei Tavares übrigens auch noch mit dem Kapitän. Ich meine, der Vertrag läuft aus. Warum nicht das Thema jetzt adressieren? Theoretisch, und da sind wir auch beim Punkt, könnten sie ihn ja auch tauschen. Willst du deinen Mannschaftskapitän tauschen? Dann habe ich das Ziel doch lieber bei Austin Matthews, der noch ein paar Jahre Vertrag hat. Also auch der vor dem Hintergrund vielleicht auch nochmal gar nicht so falsch und dann doch eine ganz gute Idee, mit dem Captain das Ganze dort anzupassen. Das sind alles Dinge eben, die schon auch ganz gut sind. Wie gesagt, sie sind besser aufgestellt, finde ich, was die Verteidigung betrifft. Es ist sicherlich so, dass vorne viel davon abhängt, wie funktioniert diese Center-Lösung mit Nylander. Natürlich wird es auch irgendwann in den Playoffs so sein, dass er dann wieder mal hochgezogen wird, dass er mal mit Matthews zusammen vorne vielleicht spielt, dass es mal irgendwelche anderen Reihenkombinationen gibt. Ja, natürlich, die gibt es in jedem Spiel, würde ich fast sagen. Aber es sei denn, du gewinnst irgendwie mit, weiß ich wie viel, Torenvorsprung. Also wird auch da interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Dann ein Punkt, auf den Stefan dann durchaus auch kritisch eingeht, sind die Neuverpflichtungen in der Abwehr. Er schreibt, Big Old Bodies wie Tanev, Ekman Larsson, Jani Hakanpää. Keine Ahnung, ob man hier nicht einfach nur größer und älter wurde, überzeugt mich jedenfalls gar nicht. Verletzungsanfällig sind diese Big Bodies. Jedenfalls, ja, wobei man beim Thema Big Bodies vielleicht auch so ein bisschen einschränken muss. Hakanpää ist 2 Meter, 102 Kilo, das ist richtig. Ekman Larsson ist jetzt 1,87, 87 Kilo. Dazu Chris Tanev 1,88, 90 Kilo. Die sind jetzt nicht unbedingt die größten Kanten, die man sich vorstellen kann. Was man natürlich sagen muss, sie spielen vielleicht ein Heavy Hockey, sie spielen eine gewisse Art von Eishockey. Das ist sicherlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Chris Tanev nimmt, etwas, was an der einen oder anderen Stelle den Maple Leafs vielleicht in den letzten Jahren gefehlt hat, dass man viele Schüsse blockt, dass man sehr, sehr gut defensiv steht. Ja, das war letzten Jahre nicht da, was man aber eben auch sagen muss, und da hat Stefan ja recht, die sind verletzungsanfällig, diese Spieler. Nur auf der anderen Seite, was hätten sie machen sollen? Also, ich habe sie kritisiert und bin auch immer noch der Meinung, dass vieles von dem, was ich da gesagt habe, im Kern auch richtig ist. Allerdings sind die Handlungsmöglichkeiten auch da eingeschränkt gewesen und es gab nicht viele Spieler, die sie jetzt hätten holen können. Und nochmal, Tanev bringt eben, glaube ich, einen ganz gute Connection, ganz gute Eigenschaften, die zu Riley passen. Ekman Larsson bringt eine offensive Komponente, die ihnen ein bisschen gefehlt hat. Er bringt vielleicht auch ein bisschen was dann auch mit fürs Powerplay, vielleicht auch für die zweite Powerplay-Einheit, weiß man nicht, wie sie sich dann da aufstellen. Also grundsätzlich sind die Dinge sinnvoll. Ja, natürlich sind das ältere Spieler. Das ist so, das wird eben dann auch bei Tanev ist der ist 34, Ekman Larsson 33, Hakanpää 32. Trotzdem, was hätten sie machen sollen? Also so ein bisschen muss man da ja auch die Frage stellen, was wäre die Alternative dazu gewesen? Und dafür sind dann diese großen vier eben noch da. Und daran zu sagen, naja komm, dann holen wir uns irgendwie Prospects oder Aufbauspieler oder wie auch immer. Und auch da wieder, du musst ja Spieler finden. Du musst jemanden finden, der vielleicht mit dir ein Tauschgeschäft eingeht. Und ich würde mal behaupten, dass zumindest einige Dinge versucht wurden, dass auch mal die Telefondrähte geglüht haben, kann man heutzutage nicht mehr sagen, dass halt die Handys gebrummt haben, wie auch immer man das möchte. Die Smartphones wurden benutzt und da wurde viel gechattet. Die WhatsApp-Gruppe der General Manager hat des Öfteren irgendwie vielleicht mal eine Nachricht gehabt von Brad to Living. Aber letzten Endes wird er das gemacht haben, was zum einen dem entsprach, was er wollte, was auch sein Coach wollte, denke ich. Und das, was einfach möglich war. Und an der Stelle ist dann vielleicht das, was unterm Strich steht bei den Toronto Maple Leafs, eben das, was ihnen in dem Maße in dieser Sommerpause möglich war. Mehr ist dann an Veränderungen nicht drin. Und wie gesagt, es gibt wie immer zwei Richtungen, in die sich das entwickeln kann. Ich glaube, dass eine Chance da ist, dass viele Chancen da sind, dass Dinge funktionieren, dass Dinge besser werden. Was auch ganz interessant ist, das schreibt Stefan ja auch, und das ist auch so ein Punkt, der vielleicht dann auch ein Stück weit ja auch so ein bisschen die Mentalität zeigt. Er sagt ja, dass ich, also sein Kommentar ist von Stefan: Mein Blick auf die neue Saison. Du hast in den bisherigen Folgen die Panthers auf 1 in der Atlantic und die Leafs auf 2 in der Atlantic zementiert. Ich sehe diese Regular Season viel skeptischer. Irgendwie auch egal. Irgendwie in die Playoffs kommen und mal nicht gleich wieder rausfliegen. Was bringen 100 plus Punkte und ein, die haben eine starke Offensive, wenn Anfang Mai wieder das Golfen ansteht? Ja, sicherlich ist es richtig, dass die 82 Spiele ein Einspielen für die Playoffs sind und im Grunde wurscht, ob du als Achter oder als Erster reinrutscht. Das habe ich, glaube ich, vor der letzten Saison übrigens in Bezug auf die Maple Leafs auch gesagt, dass es sehr interessant wird zu sehen, wie sie sich da verhalten. Ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren des Öfteren im Hinblick auf die Maple Leafs gesagt vor der Saison, dass es auch ein Stück weit ein Kunststück ist, diese reguläre Saison mit Spannung zu bestreiten, dass man da eben auch als Coach so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du in den 82 Saisonspielen Dinge installieren und ausprobieren kannst, die du in den Playoffs brauchst. Und das wird eine Aufgabe sein fürs Trainerteam, das wird eine Aufgabe sein für die Mannschaft, das wird eine Aufgabe sein für die Kombinationen, für einzelne Spieler, aber auch für Reihen, eben sich einzuspielen, Dinge auszuprobieren, gewisse Routinen zu entwickeln. Man weiß, wo der andere steht, man weiß, was der andere macht. Man kann sich darauf verlassen, dass die defensive Coverage da ist. Man kann sich darauf verlassen, dass der an der Stelle in der Verteidigung steht, wo er hingehört, dass Schüsse geblockt werden, dass Pässe kommen und so weiter und so weiter. Eine reguläre Saison von 82 Spielen ist nicht nur dazu da, um so und so viele Punkte zu bekommen und die Playoffs zu erreichen. Sie ist auch dazu da, um sich einzuspielen, um eine Chemie zu entwickeln und um ein Team aufzubauen. Und das ist die Gelegenheit für die Toronto Maple Leafs, das jetzt nochmal neu zu machen, mit ein bisschen anderem Gesicht. Die Kernspieler sind immer noch da, aber sie haben vielleicht andere Aufgaben. Wir haben das mit dem Center gesehen. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob ich 82 Spiele Winger spiele oder Center spiele. Da brauche ich, muss ich andere Laufwege haben. Da habe ich eine andere Verantwortung gegenüber meinen beiden Reihenmitspielern. Da habe ich andere Aufgaben, was das Forechecking betrifft, was das Backchecking betrifft, was eben bestimmte Dinge betrifft, die in der neutralen Zone passieren. Also das sind schon Punkte, die eben sich erstmal vielleicht in den 82 Saisonspielen einpendeln müssen, einarbeiten müssen. Und das wird etwas sein, was die Toronto Maple Leafs da in der regulären Saison machen. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich einen Heimvorteil zu erspielen. Ob der dann groß ist oder nicht, ob das vielleicht schlechter ist, weil der Druck zu Hause hoch ist, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich sollte ja schon ein Heimvorteil eben gewisse Dinge einfacher machen, was Reisen betrifft, was Schlafen betrifft. Wie gesagt, überall Plus und Minus, wenn man die Punkte nebeneinander schreibt. Aber die reguläre Saison ist wichtig, sie wird wichtig sein für die Toronto Maple Leafs, sie wird in gewissem Maße anstrengend sein, weil es natürlich immer wieder Fragen gibt, weil es natürlich viele Medienvertreter gibt in Toronto. Allerdings kannst du ja auch eine gewisse Stimmung, du kannst eine Euphorie entfachen, du kannst die Fans abholen, du kannst Dinge ja besser machen. Ja, mir ist auch klar, dass es da immer wieder Leute geben wird, die sagen werden, naja, wenn du 3, 4, 5 Mal gewinnst in der regulären Saison, du hast die und die Serie, das ist alles ganz nett, interessiert mich nicht. Ich will ein Conference Final, ich will ein Stanley Cup Final, ich will endlich mal wieder den Stanley Cup gewinnen. Alles verständlich. Auf der anderen Seite, es gibt viele Dinge, die in der regulären Saison gemacht werden, die am Ende dann auch auf das einzahlen, was du in den Playoffs haben willst. Und deswegen kann man das natürlich einmal aufgrund der Qualifikation, aber eben andere Punkte, nicht so einfach herschenken und wegschenken. Tja, dann überlege ich gerade noch, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich schaue noch mal auf meine Notizen. Auch dazu hat Stefan, glaube ich, was gesagt. Easton Cohen, der ist der Pick Nummer 28 gewesen im 2023er Draft. Forward hat letzte Saison in der OHL gespielt und ist 19 Jahre alt, wird jetzt sicherlich Chancen bekommen, ist relativ schnell, ein kleinerer Spieler, der wird sicherlich Chancen bekommen, auch mal in die NHL reinzuschnuppern. Wann genau, kann ich nicht unbedingt sagen, wird aber so sein. Und auch Fraser Minton, der ist der Zweitrundenpick 2022 gewesen, der wird auch mit reinschnuppern, der hat sogar schon 4 NHL-Spiele gemacht, da noch keinen Punkt gemacht. Er ist ein bisschen größer als in dem Fall dann Easton Cohen und dementsprechend bekommt er aber trotzdem, glaube ich, da die Möglichkeit, auch einfach mal was zu zeigen. Es wird Verletzungen geben, gar keine Frage. Ryan Reaves wird vielleicht für solche Spieler dann auch mal rausrücken, warum denn auch nicht? Und das sind auch Dinge, auf die man sich freuen kann, dass sie da vielleicht die ein, zwei Jungen dann auch wieder mit einbinden. Das war meine auch in diesem Fall dann relativ ausführliche Vorschau auf die Toronto Maple Leafs. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen eben, weil ich da auch ein paar Sachen hoffentlich so ein bisschen besser erklärt oder aufgearbeitet habe. Aber eben auch, weil Stefan sehr, sehr viele Themen angesprochen hat und dann teilweise auch Fragen gestellt hat, beziehungsweise seine Kommentare abgegeben hat und auf die bin ich eingegangen. Wenn ihr das auch wollt, wenn ihr wollt, dass ich bei eurem Team, das jetzt vielleicht noch kommt, bei den absoluten Spitzenteams, die jetzt noch auf der Liste stehen, auch auf solche Fragen eingehe, dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, @Lars_Mar bei Twitter oder eben dann über Instagram mit Sportpassion. Da habt ihr drei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Wenn ich irgendwann mal nicht direkt reagiere, ist das nicht böse Absicht. Ich habe in den nächsten Tagen einiges vor. Ich werde in München sein bei der NHL Global Series Challenge. Da kommen ja die Buffalo Sabres und spielen gegen EHC Red Bull München. Da werde ich vor Ort sein. Da werde ich hoffentlich auch das ein oder andere Interview führen können. Vielleicht auch ein paar Stimmen einsammeln rund um das Spiel herum. Das habe ich mir zumindest da vorgenommen. Ist ja immer so ein bisschen auch logistisch schwierig. Und dementsprechend muss ich gucken, ob ich dann die Fragen und eure Themen direkt mit einbinden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich auch mal was vergesse, auch das wird mir passieren, gerne nochmal antriggern, gerne nochmal melden, einfach nochmal darauf hinweisen, du, pass mal auf, ich hatte ja da und da die Frage gestellt, ist das nicht vielleicht ein Thema, was du nochmal erläutern könntest? Sehr, sehr gerne. Und auch da eben einfach ein bisschen hartnäckiger manchmal dann mir gegenüber sein. Jo, damit würde ich sagen, war es das jetzt auch erstmal, war relativ ausführlich. Deswegen sage ich, ha, noch nicht, tschüss. Da fällt mir noch ein, ich muss ja noch einmal mitteilen, wer denn morgen kommt und warum die Leafs überhaupt da sind, wo sie sind. Nämlich auf Platz 8, die Quote ist 1 zu 150. Gleiche Quote, identische in Las Vegas auf den Stanley Cup Sieg haben die New York Rangers und die sind in der Folge morgen dann dran. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.